Eine Sternstunde im Europapokal. Edgar Schmidt, das ist nicht möglich.
Noch als faules Schwein in der Bundesliga. Dieser Gräfe ist ein Rieser.
Der gibt den Hafer. Und wie?
Liebe Leute, das immer wieder mit einer neuen Ausgabe von unserem KSC-Fan-Podcast Wildparkbruttler. Ich, der Niklas, der Moderator dieser Sendung, habe heute wieder zwei tolle Gäste am Start. Natürlich mein Co-Moderator Boris, heute wieder da. Wie geht das?
Hi Niklas, ja, sehr gut. Ich bin wieder zurück im Süden.
Ja, wir haben auf jeden Fall wieder einen coolen Gast mit am Start. Es ist eine altbekannte Stimme, der liebe Jörn, auch ein Exil-KSC-Fan, gleiches Schicksal wie wir, hat auch eine gewisse Nähe zum FC St. Pauli. Er wohnt, glaube ich, nur einen Steinwurf weit entfernt. Hi Jörn, herzlich willkommen und schön, dass du dabei bist.
Hallo Boris, hallo Niklas. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich immer wieder hier zu sein. Und der Steinwurf, also wer 290 Meter werfen kann, wird das Millerntor sogar treffen. Wobei es früher 310 Meter waren. Wir haben uns quasi ans Millerntor bis herangekroppt. Mitte auf St. Pauli also.
Sehr gut, ja. Und du hast ja auch eine gewisse Nähe zum FC St. Pauli. Von daher bist du jetzt natürlich der perfekte Gast, weil um das Spiel gegen den FC St. Pauli soll es natürlich gehen. Der KSC hat es verloren, leider. Darüber sprechen wir auf jeden Fall gleich noch. Aber zwischendurch, seit die vergangene Folge ja jetzt rum ist, hat der KSC auch sensationell beim FC Schalke 04 gewonnen mit 2:1. Grandioses Siegtor von Marvin Wanizek. Ein richtiger Strahl in die linke Ecke oben rein. Wie oft hast du das Tor schon gesehen, Jörn?
Boah, schwer zu sagen. Also ich habe mir zumindest in der Mediathek bei der ARD habe ich mir das Video 10-mal mindestens angeguckt. Das war ein super Strahl, hat auch richtig gepasst. Und ich glaube, alles, was perfekt laufe, ist beim Schalke-Spiel für uns aus unserer Sicht, ist vielleicht ein bisschen Blicklaufe gegen St. Pauli, aber da können wir gleich drüber babbeln.
Ja, auf jeden Fall. Blöd gelaufen ist ein gutes Stichwort. 1:3 war es dann am Ende. Man muss sagen, unterm Strich eine verdiente Niederlage. Wollen wir auf jeden Fall gleich noch detailliert drauf eingehen und auch auf deine Eindrücke, Boris, denn du warst ja im Stadion in unserem Wildpark, jetzt zum zweiten Mal schon. Aber natürlich gibt es natürlich einige KSC-News, auf die wir mal zuerst eingehen wollen. Also zuerst mal ganz kurz die sportliche Situation, der Blick auf die Tabelle. Der KSC rangiert jetzt auf Platz 9 nach dem 8. Spieltag mit 12 Punkten, ist, finde ich, absolut kein Desaster. Wie siehst du die Tabellensituation, Jörn?
Also ich habe ja, als ich das letzte Mal zu Gast war, habe ich gesagt, dass wir Achter werden, jetzt sind wir Neunter. Die Tabelle ist unfassbar eng dieses Jahr. Ich glaube, das sagt viel über die Liga aus. Man hat jetzt nicht unbedingt den Top-Favoriten, aber ganz viele Mannschaften, die gute Kader haben, ganz nah aneinander dran sind. Ich glaube, die ersten 11 Plätze sind nur 4 Punkte oder so. Ich weiß nicht, wie es jetzt genau nach dem Wochenende ist. Das ist super eng und unten tatsächlich kristallisiert sich auch schon so ein bisschen was heraus. Mannschaften, sage ich mal, die große Probleme bekommen könnten. Und die haben ja auch schon reagiert. Gerade unten drin mit Sandhausen, Ingolstadt und Aue, alle schon die Trainer rausgeschmissen. Ja, finde ich bemerkenswert zu dem Zeitpunkt.
Ja, du hast jetzt die Punktabstand angesprochen. Es sind halt tatsächlich nur 5 Punkte auf Jahn Regensburg, unseren kommenden Gegner, der immer noch auf Platz 1 steht mit Platz 17, mit 17 Punkten auf Platz 1. Boris, irre, oder? Was die da oben machen.
Ist vor allem verrückt, weil man hört den Namen Regensburg und man, also zumindest geht es mir so, ich kann das nicht wirklich mit einer Tabellenführung verbinden. Das ist für mich ein bisschen surreal. Ja, letztes Jahr hatten die gerade noch so Glück, wenn ich mich richtig erinnere, dass sie oben geblieben sind. Und jetzt spielen die Wahnsinn da oben. Ja, auf jeden Fall eine Mannschaft, die man nicht so leicht unterschätzen darf.
Auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Da wird es auf jeden Fall nochmal spannend, das Spiel. Wird ein offener Schlagabtausch. Wir tun uns ja auswärts immer relativ leicht. Deswegen gehe ich da erstmal mit keinem schlechten Gefühl rein. Aber um diesen Ausblick soll es später auch noch gehen. Es gibt einige KSC-News. Vieles ist passiert seit unserer vergangenen Aufnahme. Wer Social Media fleißig verfolgt und da den KSC folgt, der wird wahrscheinlich die Meldung auch schon mitbekommen haben, inklusive angeschlossener, hitziger Diskussion, kann man eigentlich schon echt sagen. Der KSC führt ein Rauchverbot ein im gesamten Stadionbereich auf den Rängen. Das hat natürlich ziemlich großes Echo ausgelöst, viele verschiedene Meinungen. Boris, du hast es auf Social Media mal ein bisschen verfolgt. Da lässt sich ja eine relativ hohe Diskrepanz irgendwie feststellen, der Meinungen, die da auf den unterschiedlichen Medienplattformen existieren.
Ja, das ist richtig. Ich habe mal reingeschaut und es wurde relativ schnell klar, dass auf Facebook die Mehrheit dagegen war, beziehungsweise die fanden das nicht wirklich lustig, nicht wirklich gut, dass da der KSC ein Rauchverbot einführt, währenddessen auf Twitter beispielsweise die Mehrheit, wenn nicht sogar fast alle, drunter kommentiert haben, dass sie es gut finden, dass der KSC das eben einführt. Klar, man guckt jetzt da auf die Gesundheit, auf das Passivrauchen, da sind Kinder oder Jugendliche dabei. Jetzt in Zeiten von Corona sowieso ein bisschen hitzig, diese ganze Diskussion. Es gab einige, die sagen, warum kann man das nicht vorher schon irgendwie kundtun, dass da ein Rauchverbot drin ist, weil es gibt ein paar Leute, die wohl echt nicht ohne Zigarette können im Spiel und dann hätten sie sich ihre Dauerkarte auch nicht gekauft, denn wer es gesehen hat, es gab ein paar, die haben gesagt, die wollen ihre Dauerkarte abgeben. Ja, es ist eine sehr hitzige Diskussion und sie ist auch noch nicht vorbei, denn auch vorhin habe ich wieder gesehen, die BNN, die hat wieder einen Artikel veröffentlicht mit der Headline, der KSC will das Rauchverbot oder eben diese neue Regel streng kontrollieren. Mehr habe ich nicht gelesen, denn ich habe kein Abo für die BNN. Aber es ist echt interessant. Jörn, hast du da auch mal rumgeschaut oder rumgelesen?
Ja, also das ist tatsächlich witzig. Auf Twitter habe ich auch die Reaktion gelesen, dass, was du jetzt ansprichst mit dem BNN-Artikel, dass viele Leute auch so bis es erlaubt gesagt haben, Regel beschließe ich das eine, ob sie dann befolgt oder kontrolliert wird, ist das andere. Da bin ich halt sehr gespannt.
Vor allem, wie man es kontrollieren will. Ja. Also das ist doch echt eine Mammutaufgabe. Also ich bin ja der Meinung, da musst du ja dreimal so viele Ordner einstellen, um das überhaupt zu kontrollieren.
Ja. Am Ende wird es den KSC auch auf Social Media tatsächlich immer wieder oder noch eine ganze Weile beschäftigen, weil wenn man jetzt die ganzen Posts sieht, die sie jetzt irgendwie die letzten Stunden rauskauen haben, da ist eigentlich nur ein Thema, das Rauchverbot. Also ich finde es ein mutiger Schritt, weil man sieht es ja einfach, es polarisiert ohne Ende. Wird man sehen, wie sich das entwickelt. Ich habe ja vorhin, also als ich nach Hamburg gezogen bin und ICE gefahren bin, gab es tatsächlich noch Raucherwägen. Das könnte ich mir beispielsweise heute gar nicht mehr vorstellen. Ist natürlich eine andere Situation im Zug als in so einem offenen Stadion. Aber ich finde den Schritt mutig und halt vielleicht auch tatsächlich, die einen werden es als Vorbild sehen, die anderen eher als Geiselung oder so. Es wird auf jeden Fall die Zukunft zeigen, wie das angenommen wird oder ob das Ding vielleicht gar nicht so heiß gequalmt wurde, wie am Ende oder jetzt am Anfang macht.
Schönes Wortspiel, ja. Wir haben ja auch mal unsere User gefragt auf Instagram und die Umfrage, Boris, hast da wahrscheinlich gerade das Ergebnis vor der Nase, aber das war ziemlich ausgeglichen, ne?
Ja, das war 50-50, kann man schon fast sagen. Also ich habe heute Morgen um 9 mal kurz einen Screenshot davon gemacht. Ich kann sie jetzt natürlich gerade nicht nachverfolgen. Es ist gerade 19.04 Uhr, das ist wahrscheinlich über 24 Stunden her. Aber da habe ich jetzt das Ergebnis, 157 von euch sagen gut so und 164 sagen, was soll der Quatsch? Also sehr ausgeglichen, kleine Mehrheit natürlich für diejenigen, die wahrscheinlich Raucher sind, beziehungsweise die das jetzt wirklich nicht wirklich gestört hat, sage ich mal. Aber man sieht schon, dass da wirklich die KSC-Fans beziehungsweise die ganze KSC-Familie in der Mitte gespaltet wird wegen diesem Verbot.
Ja. Total, das hat man auch an den vielen Zuschriften gesehen. Erstmal vielen Dank an eure Einsendungen. Uns haben ganz viele Leute auch per Instagram geschrieben. Einige haben von Erlebnissen berichtet, die sagen, boah, letzten Spieltag stand einer vor mir, der hat alles zugequalmt. Andere haben gesagt, wenn ich jetzt nicht mehr rauchen darf im Stadion, was wollen sie mir noch alles wegnehmen? Mit Maske inklusive, das ist ja auch ein heikles Thema. Ich glaube, wir sind einer der einzigen Vereine, die im Stadion-Innenraum während dem Spiel Maskenpflicht durchsetzen. Obwohl es am freien Himmel ist. Ich will das Thema Maske jetzt nicht nochmal aufmachen. Da können wir, glaube ich, nochmal eine ganze Folge drüber sprechen. Aber ja, also meine Meinung zum Beispiel ist, mich betrifft es jetzt nicht, weil ich bin kein Raucher. Es ist halt eine sehr subjektive Sache. Also wenn du jetzt natürlich Raucher bist und natürlich wissen wir, dass bei einigen KSC-Spielen mal die Nerven blank liegen. Und was macht man, wenn die Nerven blank liegen? Man trinkt ein Bier oder man raucht eine oder beides. Vielleicht fühlen sich die ein oder anderen KSC-Fans da einfach dann ihrem Suchtmittel beraubt, was sie da am nötigsten brauchen in der Situation. Und zwar, wenn der KSC mal wieder für nervenaufreibende Szenen sorgt im Wildpark. Es gab aber halt auch eben ganz andere Stimmen. Es gab halt auch Leute, die uns geschrieben haben, ich sehe es nicht ein und ich will das nicht und was soll das? Und ja, ich kann beide verstehen. Wenn man jetzt mich nach meiner Meinung fragt, ich bin halt nun mal kein Raucher. Ich bin da vielleicht auch einfach der Falsche. Mich betrifft es in dem Sinne nicht so. Aber ich glaube, dir geht es ja ähnlich, Boris, oder?
Ja, ich bin auch kein Raucher und von dem her, ich kann wie man als Nichtraucher halt so ist, ohne Zigarette auskommen. Aber ich verstehe natürlich die ganzen anderen, weil für die war das halt normal. Ja, ich meine, ich verstehe es ja auch in Deutschland, Fußballkultur, das muss nach Bier und Zigarettenrauch einfach riechen, wenn du im Stadion bist. Das ist alles verständlich.
Und Currywurst
oder Wurst oder Pommes, was auch immer. Aber klar, Auf der anderen Seite frage ich mich, ich meine, du kannst doch mit Sicherheit mal 2 Stunden ohne Zigarette auskommen. Ob man jetzt deshalb seine Dauerkarte abgeben muss, weiß ich nicht. Das ist wieder so ein schwieriges Thema.
Vorm Stadion ist es ja nach wie vor erlaubt. Ne? Also
genau, und ich meine, klar, ich verstehe es auch auf Social Media, man ist einfach sauer und so und jetzt schlaft man mal eine Nacht drüber und fertig. Aber ich meine, man fährt ja auch Bahn oder man fliegt in den Urlaub oder man geht ins Kino. Da geht auch mal ein Film länger als 2-3 Stunden manchmal sogar. Also ja, ich weiß nicht. Ich meine, ich verstehe es absolut, ja. Du brauchst manchmal wahrscheinlich eine Zigarette für den einen oder anderen, weißt du, wenn es vor allem mal bei uns brenzlig wird, wie es bei dem Spiel eben so war. Aber es gibt ja auch Leute, die sagen, die haben überhaupt keinen Bock drauf. Es gibt auch Leute, die stehen dann neben dir und qualmen wirklich 90 Minuten. Und da geht es halt auch wirklich um die eine oder andere Gesundheit. Und ich meine, wenn ich jetzt neben einem Raucher stehe und der fängt an zu qualmen ohne Ende, der Block ist voll, ich kann mich nirgendwo hinbewegen, was soll ich denn dann machen? Und dann stehe ich da neben dem 90 Minuten lang, weißt du, also da verstehe ich schon ein paar Fans, die dann in die Richtung denken. Jörn, du hast auch so ein Gesicht mit Überlegungen, sehe ich gerade. So.
Ja, also das geht dir durch den Kopf. Das Lustige ist, ich müsste mich, glaube ich, über das ganze Thema noch ein bisschen mehr Gedanken machen. Ich war zum Thema Rauchen im Stadion, bin ich total indifferent, weil ich habe irgendwie zu meiner Frau vorhin gesagt, die auch Stadiongängerin ist, ey, also Stadion auf der Tribüne wird da überhaupt geraucht. Das habe ich nie so richtig vor lauter Support und Mitschrei und Mitfiebern gar nicht mitbekommen. Und ich guck mich an und sage, sag mal, bist du völlig bescheuert? Gerade bei St. Pauli, wo ich hingehe, da wird nicht nur Zigarette geraucht. Und ich so, ja, stimmt, eigentlich hast recht, klar. Also wie gesagt, ich bin da total indifferent. Also ihr habt es, glaube ich, ganz gut zusammengefasst. Ich kann da gar nicht so groß was hinzufügen. Ich bin auch nicht Raucher, von daher für jeden eine subjektive
Geschichte. Das Ding ist, ich muss auch ehrlich sein, mich hat das auch nie wirklich gestört. Ja, also ich meine, wenn du da im Block bist und dann riechst du halt mal alle 10 Minuten ein bisschen Qualm, das ist ja normal. Aber ich habe es auch mal gesehen, dass da wirklich jemand neben mir stand, vor mir stand, der dann wirklich 90 Minuten lang nicht nur Zigaretten, sondern auch andere Dinge geraucht hat. Und das kann schon mal nerven. Ich habe es auch gesehen, weißt du, da will ein Papa mal seinen kleinen Sohn mitnehmen und zeigen, wie es aussieht im Block. Und dann, weißt du, hast da jemanden, der raucht und raucht und raucht. Und ja, ich verstehe auf jeden Fall beide Seiten. Und klar, die Regel ist eingeführt. Und ja, mein Gott, du hast es ja vorhin gesagt, Niklas, vor dem Stadion kann man rauchen. Beziehungsweise draußen, glaube ich zumindest. Jörn, hast du da andere Informationen?
Ich denke auch. Nee, ich wollte eigentlich nur ergänzen. Ich glaube, was vielleicht ein bisschen unglücklich gewesen wäre oder wo ich mir vielleicht ein bisschen Gedanken gemacht hätte, wäre übers Timing. Weil quasi Corona ist gefühlt vorbei. Wir sind 1,5 Jahre sind wir irgendwie in der Bude gesessen und haben uns angeglotzt über irgendwelche Videos. Und jetzt treffen wir uns endlich wieder in Gruppen oder können es endlich wieder treffen. Und dann kommt quasi der böse Erzieher und sagt, ja, das geht aber jetzt nicht. Und vielleicht hätte man am Timing arbeiten können, so gut die Geschichte vielleicht ist, vom Grundsatz her. Aber so ein bisschen besseres Timing.
Das ist, glaube ich, genau das, warum diese Kommentare teilweise so hochkochen. Ihr müsst euch vorstellen, diese Maskenvorschrift im Stadion, da fühlen sich sehr viele einfach auch, ja, einfach nicht wohl damit und es gab jetzt nur Verordnungen, nur Maßnahmen, nur drauf und drauf und ihr dürft das nicht und Verbote und tralala und jetzt kommt halt noch ein Verbot, was viele zum einen halt sehr betrifft, weil sie halt Raucher sind, was aber halt auch ein sehr emotionales Verbot ist, weil die Leute brauchen das anscheinend. Also wenn du Raucher bist, dann ist es ja was deinen Alltag begleitet und jetzt wird dir das auch noch genommen. Also von daher kann ich schon nachvollziehen, dass der ein oder andere da jetzt einfach sehr, ja, verbittert reagiert oder halt auch einfach dann sagt, was soll das sein und das nicht nachvollziehen kann. Das ist jetzt halt wahrscheinlich ja, so eine unglückliche Verkettung von mehreren Verboten und das Timing, genau das, was du gerade angesprochen hast, Jörn, ist halt nicht optimal.
Ja, und ich glaube, das kocht auch ein bisschen hoch wegen dieser Maskenpflicht, weil ich war ja, wie gesagt, im Stadion und ich habe es auch gesehen, es gab ein paar Ordner, die sind zu einigen Fans gegangen und haben denen quasi gesagt, Maske hoch, Maske hoch. Da war das Problem, weißt du, wenn der eine mal in seine Bratwurst beißt und gerade am Kauen ist, hat er die Maske nicht auf, aber da kommt ein Ordner und sagt, ihm macht die Maske hoch. Und dann gibt es jetzt Fotos, die kursieren rum, wo die Ordner selber ihre Maske gar nicht aufhaben. Das ist natürlich auch ein bisschen kontraproduktiv. Das geht halt dann
natürlich nach hinten los. Ne?
Und dann hast du natürlich eben dieses Rauchverbot. Erstens, Jörn, du hast es gesagt, es ist einfach schwer zu kontrollieren. Und was passiert dann, wenn ein Ordner oder 2 Ordner auf einen zukommen, die rauchen und dann hast du 2 Ordner gegen, weiß nicht, 30, 40 Fans, dann fangen alle an zu rauchen und was dann? Ne? Also es wird schwer sein, das zu kontrollieren, finde ich. Und ich meine, auf der Osttribüne, ja, am Sitzplatz, da natürlich, da ist es wahrscheinlich viel einfacher zu kontrollieren und oder im Familienblock. Und vor allem da kann ich es natürlich verstehen, wenn man sagt, im Familienblock keine Zigaretten, da sind viel mehr Kinder oder Senioren. Aber auf der Südtribüne stelle ich mir das einfach sehr schwierig vor, dass man das da kontrollieren möchte. Und ich glaube, wenn man da noch mal härter durchgreift, Leute rausschmeißen will oder so, vor allem wenn die Ultras mal wieder da sind, dann kannst du dir vorstellen, dass es da echt Probleme geben könnte. Ja, also ich weiß nicht genau, wie das dann da kontrolliert werden soll oder wie das da dann abgeht. Ist auf jeden Fall ein schwieriges Thema.
Ja, ich glaube, wir haben das jetzt auch lang genug und breit genug hier diskutiert und unsere Meinung kundgetan. Wie gesagt, unterm Strich ist es einfach eine subjektive Wahrnehmung. Wer davon betroffen ist, kann ich verstehen, dass er es nicht will. Und wer nicht davon betroffen ist, so wie wir, den tangiert es halt einfach nicht so sehr. Ist halt einfach so, wie es ist. Über das Thema unglücklich ist, ich glaube, darüber sind wir uns alle einig. Boris, es gibt noch ein weiteres Thema, mit dem der KSC aufgefallen ist. Diesmal nicht negativ, sondern positiv. Denn viele haben es wahrscheinlich gesehen auf Instagram. Der KSC hat eine Wahlkampagne gestartet. Und ja, ganz witzige Videos sind dabei rumgekommen. Die haben mir auch sehr getaugt auf Instagram. Du warst auch sehr angetan, Boris, von der ganzen Aktion.
Ja, fand ich sehr lustig. Zuallererst habe ich überhaupt nicht mal verstanden, worum es eigentlich geht. Warum sind da so lustige Videos am Start? Und dann versucht der KSC natürlich, neue Mitglieder zu werben bzw. anzuziehen oder zu akquirieren.
Akquirieren.
Sagt man das? Genau, akquirieren. Nee, fand ich sehr cool. Ist sehr, sehr kreativ gewesen, auch da die Spieler mit einzubinden. Diese ja, lustige Theaterspielerei, wo sie dann was ablesen und dann auf einmal so tun, als wäre das nichts für sie. Das fand ich relativ lustig, sehr lustig sogar. Und auch heute gab es dann ein Bild mit Christian Eichner und seinem Trainerteam, mit Killer Miller und mit Zlatan, wo er beide geworben hat. Ich gehe mal davon aus, dass beide jetzt Mitglieder geworden sind beim KSC. Finde ich sehr stark, sehr coole Aktion. Und ja, zufälligerweise gab es auch heute eine Einladung zur Mitgliederversammlung. Von dem her natürlich sehr gutes Timing. Und ich glaube, in den letzten Wochen hat es auch gezeigt, ne, wer Mitglied ist, hat viel mehr Vorteile, kann sich früher die Tickets sichern und kann auch im Fanshop sich, ich glaube, ein paar Prozente sogar sichern.
Ich glaube, 5% sind es.
5 oder 10%, genau. Und ich finde es sehr gut, sehr kreativ, auch in der Stadt, als ich unterwegs war, viele Poster mit dieser Kampagne. Ich finde, ich war eine sehr gelungene Aktion
auf jeden Fall. Ja, absolut. Dann noch eine weitere News. Wer es ganz aufmerksam verfolgt hat und gesehen hat, Christian Eichner war gestern im Sport1 Doppelpass zu Gast am Montagabend in der Zweitliga, im Zweitliga-Doppelpass, was ich cool finde, dass das etabliert wurde, denn die zweite Liga bietet ja mindestens genauso Spielgesprächsstoff wie die erste, wenn nicht sogar mehr, anhand der Hochkaräter, die da jetzt zu Gange sind. Wir haben es alle drei gesehen. Ich fand den Auftritt von Eiche echt geil. Wie hast du es gesehen, Jörn?
Ja, super, so wie wir ihn halt quasi kennen oder wie wir ihn auch bei euch aus der Sendung kennen, also sehr nahbar, er spricht quasi unsere Sprache, ist einer von uns, ist, glaube ich, für den KSC sehr wichtig einfach und ja, bei jedem Thema, das diskutiert wurde, ganz, wie gesagt, ganz nahbar und ich fand halt auch die Frage, die gestellt wurde beispielsweise so, zur Vertragsverlängerung, fand ich sehr gut quasi gekontert, beziehungsweise was heißt gekontert, da hat er ja durchblicken lassen, dass es wohl wirklich nur noch an Details hängt. Und darüber freue ich mich persönlich sehr.
Same. Ja, für die, die es nicht gesehen haben, können wir ja mal so kurz die wichtigsten Eckpunkte durchgehen. Du sprichst schon eine Sache an, die ich auch sehr cool fand, vor allem die Antwort von ihm. Da hat man schon sehr durchklingen können, dass es wirklich nur noch um 2, 3 Stellschrauben geht und der Vertrag eigentlich sonst schon unterschriftreif vorliegt. Von daher könnte es auch sehr schnell gehen. Er hat dann auch erzählt, es wird wahrscheinlich, also die meisten Punkte betreffen wohl seinen Co-Trainer, beziehungsweise die Professionalisierung seines Trainerteams. Da war auch mal die Rede von einem Videoanalysten im Zusätzlichen. Ich finde das eigentlich geil. Also ich finde es wirklich cool, dass er auch eine eigene Philosophie hat und ein eigenes System und einen Wille und sagt, Leute, wenn ich hier weitermache, und das klang jetzt ja nicht, dass er nur um ein Jahr verlängert, sondern das klang nach einer langfristigen Geschichte, ich spekuliere mal auf 3 Jahre, dass er dann sagt, Leute, ich mache das, aber ich brauche halt einfach die Mittel dafür, um so arbeiten zu können, wie ich das will. Und wenn man ihn machen lässt, dann wird es wahrscheinlich sehr gut funktionieren. Das haben wir ja gesehen. Kreuzer hat bewusst auf Eiche gesetzt damals, hat ihn installiert. Und was er aus der Mannschaft rausholt, ist einfach sagenhaft und sensationell. Und der KSC wäre jetzt schön blöd, wenn er sagen würde, ja gut, nee, aber das Geld für einen Videoanalyst etc. haben wir nicht. Weil da ist das Geld wirklich sinnvoll angelegt. Wenn man Eiche vertraut und seinem Plan und seiner Vorstellung und einfach da dann nochmal sagt, okay, komm, natürlich so, dass es wirtschaftlich ist. Ich glaube jetzt nicht, dass Michael Becker da irgendeinen Quatsch macht. Aber so, dass man einfach sagt, Leute, dann lasst einfach nochmal so ein bisschen was rausholen, auch ein bisschen was machen, gibt ihm das, was er braucht und lasst ihn machen. Und ich denke, wir werden alle davon profitieren und wir alle würden am Ende sagen, Gott sei Dank, und das war der richtige Weg. Also ich habe mich sehr gefreut, als er das so angedeutet hat und das klang für mich schon sehr, sehr konkret.
Ja, da hast du es auf den Punkt gebracht, Niklas. Also auch ich bin der Meinung, Ne? Ich meine, Aichner hat es bewiesen, mit einem kleineren Trainerteam viel rauszuholen. Und jetzt ist der KSC dran zu sagen, alles klar, wir geben dir noch mehr, um eben noch mehr rauszuholen. Du hast es angesprochen, ich glaube, wenn einer weiß, was es dazu braucht, eben noch mehr aus der Mannschaft zu holen oder eben sich zu professionalisieren und ein bisschen besser zu analysieren, besser zu arbeiten, dann Aichner. Und ich bin mir auch sicher, dass das eine langfristige Geschichte ist. Die wollen wirklich alles so perfekt machen, wie es nur möglich ist. Man hat auch oft betont, es ist keine Eile da. Ne? Und dann das ist wie beim Kochen. Du lässt dir einfach ein bisschen mehr Zeit um die Bolognese, damit die schmeckt. Und ich glaube, das ist da auch. Man will nicht so eine Schnellbolo irgendwie für die Mikrowelle, ne? Sondern da will man schon was für die Zukunft und was das auch wirklich taugt und schmeckt, sage ich mal. Und da bin ich echt gespannt, ob es jetzt 3, 4, 5 Jahre werden. Vielleicht ist es viel zu viel, ich weiß es nicht. Aber es klang auf jeden Fall nach einer langfristigen Geschichte. Und ich glaube, mit Aichner haben wir echt einen Glücksfall.
Absolut, absolut. Ja, und Peter Neururer hat es auch in der Runde gesagt. Also er sieht auch diese Entwicklung beim KSC und da wächst was wirklich Gutes zusammen. Und Peter Neururer war auch einer, der auch gesagt hat, er sieht sehr gute Chancen darin, dass Philipp Hoffmann bei uns bleibt. Das war auch Thema der Sendung. Und da hat Eiche, finde ich, einen spannenden Satz gesagt. Und zwar hat Eiche gesagt, angesprochen auf die Vertragsverlängerung von Hoffmann, Zitat, er wird mich noch kennenlernen in der nächsten Zeit. Das fand ich eine tolle Aussage, weil das wird zeigen, wie sehr sich Eiche reinhaut, um Hoffe bei uns zu halten. Ja. Er hat es angedeutet, es war zum Beispiel nicht klar, als Hoffi zu uns kam damals, dass er durch die Decke gehen wird. Er hatte viele Stationen davor, hat sich wahrscheinlich nie so richtig wohlgefühlt und der KSC war die erste Station, bei der er richtig aufgegangen ist, wo er gemerkt hat, wow, hier kann ich mein Potenzial voll und ganz entfalten. Hat ja eine sehr gute Ausbildung genossen bei Schalke 04, aber der KSC war die Station, bei der er durch die Decke gegangen ist und Eiche hat gesagt, er weiß, was er in Karlsruhe hat, er weiß, was er in der Mannschaft hat, er weiß, was er an dem Trainerteam hat und der sieht gute Chancen, dass Hoffi verlängert. Wie siehst du die Chancen, Jörn?
Boah, ja, das ist schwer zu sagen. Das ist schwer. Also es war ein bisschen anders als in der letzten Sommerpause, aber es gab ja durchaus wieder kleinere Störfeuer im Sommer selbst. Man weiß nie, wie der Berater da eine Rolle spielt, beispielsweise von Hoffi. Aktuell ist er grundsätzlich vom Papier her der wichtigste Spieler, weil er einfach schon 4-mal getroffen hat. Das ist ein Drittel unserer Tore von 12. So. Genau. Ich glaube, es wird viel davon abhängen, wie sich die Saison entwickelt, was man ihm bieten kann und tatsächlich auch wiederum Seite von Aichner vom KSC. Was hat man eigentlich vor mit der Mannschaft? Weil darüber werden wir vielleicht gleich sprechen. Also wir brauchen irgendwie Lösungen in der Offensive und quasi den Ball nur auf Hoffmann zu spielen oder den als Prallspieler zu benutzen, wird nicht mehr funktionieren perspektivisch. Also vorne drin ist er halt mega wichtig. Hat man jetzt gegen St. Pauli gespielt, gesehen, wenn es gefährlich wurde, dann über Hoffi halt quasi. Und ich will da keine Prognose abgeben. Also im Endeffekt ist auch immer wirtschaftliche Punkte natürlich ausschlaggebend. Also wenn der quasi für ein gewisses Geld da bleiben will für 1-2 Jahre, dann würde ich da auf jeden Fall nochmal zuschlagen. Aber ich würde auf jeden Fall, ich glaube, Eiche ist der Typ dafür. Ich würde, glaube ich, zumindest mit ihm frühzeitig mal ausloten, was eigentlich geht und was nicht. Weil auf die Hängepartie kann eigentlich keiner Bock haben. Und was?
Nee, also beide Parteien nicht.
Ja, nee, genau. Ist, glaub ich, kein Golf. Und was ich gut finde, da können wir vielleicht auch gleich drüber reden, dass Aichner völlig zu Recht betont, dass man auf dem Weg ist. Den muss man beschreiten. Und da wird es auch Schwierigkeiten geben auf dem Weg, wenn man langfristig quasi was entwickeln will, etablieren will. Und da muss man halt Geduld haben. Oliver Kreuzer hat es sicherlich, das Umfeld teilweise vielleicht nicht, die Fans und so, die ungeduldig werden manchmal. Aber beziehungsweise ein Teil halt, ich glaube, die meisten sind oder der Großteil von uns sind einfach überzeugt von ihm aus verschiedenen Gründen. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Es wird, glaube ich, noch eine spannende Saison für uns. Gerade auch was Personalentscheidungen angeht, ist ja nicht nur Hoffi.
Genau, da laufen ja einige andere Verträge auch noch raus, zum Beispiel Robin Bormuth oder Christoph Kobalt, um jetzt mal nur zwei zu nennen, die halt einfach die Säule der Innenverteidigung bilden. Boris, du hast ja vor allem auch nochmal die News im Auge gehabt, dass auch wieder zwei Testspieler beim KSC dabei sind und einer sogar mit einem Marktwert, der laut Transfermarkt.de gar nicht so gering ist.
Das ist richtig. Heute kam die Meldung, der KSC hat nochmal zwei Spieler eingeladen, die mittrainieren dürfen. Zum einen Idris Voka, 24 Jahre junger defensiver Mittelfeldspieler aus dem Kosovo. Marktwert aktuell 1,7 Millionen Euro. Das ist natürlich spitze für so einen Spieler, vor allem für unseren Kader, wenn wir den mal, oder sollten wir ihn verpflichten natürlich. Sein höchster Marktwert war mal 4 Millionen vor ein paar Jahren. Er hat mal 3 Jahre beim FC Luzern gespielt. Dort hat er 83 Einsätze, 3 Tore, 4 Vorlagen. Und zuletzt 1 Jahr in der Türkei in der Super League bei Ankara Gücü mit 26 Einsätzen. Dort allerdings 0 Tore, 0 Vorlagen. Kosovarischer Nationalspieler, hat schon 15 Partien absolviert für seine Nationalmannschaft, ist 1,81 groß. Bin echt gespannt. Ich habe ein paar Kommentare über ihn gelesen, wo es hieß, er ist ein sehr guter Spieler. Warum der im Probetraining ist, versteht keiner. Den kann man eigentlich gleich verpflichten. Da bin ich gespannt. Ich habe jetzt leider noch nicht viel von ihm gesehen, beziehungsweise gar nichts. Das sind jetzt alles nur harte Fakten aus Transfermarkt. Und ja, ich denke mal, da geht es darum, wahrscheinlich Fröde zu ersetzen, den man jetzt erstmal abgegeben hat. Jetzt geht es auch darum, Gondorf verletzt noch bis nach der Länderspielpause. Da bin ich echt gespannt, ob da eine Unterschrift kommt. Und zum Zweiten einen Spieler aus Frankreich, nämlich Salem Mbakata, 23 Jahre, junger Rechtsverteidiger. Da geht es wahrscheinlich um einen Ersatz für Sebastian Jung. Marktwert aktuell 600.000 Euro laut Transfermarkt, ist 1,77 groß. Die letzten 2 Jahre bei FC Sochaux gespielt in der Ligue 2, zweite Liga in Frankreich. Und kann 61 Einsätze verbuchen, 0 Tore, 4 Vorlagen. Geboren im Kongo. Bin echt gespannt, ob da auch was bei rumkommt. Auch von ihm leider nicht viel gehört. Aber ja, 23 Jahre ist noch eigentlich ja, ein junger Spieler, der sich entwickeln kann. Und in der zweiten Liga bei uns sollte man ihn verpflichten. Auch da natürlich seine Erfahrung sammeln. Ob er dann in die Startelf kommen kann oder nicht, das weiß ich nicht. Wie gesagt, es sind nur 2 Probespieler. Eichner hat es ja schon mal bei der PK vor St. Pauli gesagt. Das wird jetzt öfter mal passieren, dass man hier und da einen Spieler einlädt, um sich mal kennenzulernen, um zu gucken, wie die spielen. Heißt noch lange nicht, dass man die unter Vertrag nimmt. Aber es sind 2 interessante Spieler, die sich ganz gut lesen. Und ich bin gespannt. Bis Mittwoch, also morgen, beziehungsweise wenn die Folge dann rauskommt, sind sie bei uns im Training dabei. Und ich denke mal, bei der PK vor Regensburg wird es da auch wieder Neuigkeiten geben.
Ja, bin ich gespannt. Der FC Sochaux ist mir auf jeden Fall noch ein Begriff aus der französischen Liga. Die waren, glaube ich, auch mal länger in der Liga. Ja, sind wir gespannt, was dabei rumkommt. Eiche wird sich genau anschauen. Macht ja durchaus Sinn, vielleicht den einen oder anderen Backup noch zu bringen, beziehungsweise noch zu verpflichten, wenn es natürlich wirtschaftlich möglich ist und sich die Spieler so präsentieren, dass sie eine Verstärkung darstellen können. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass der Abgang von Fröde ja ein bisschen unnötig ist, weil wenn sich dann just so jemand wie Dzeko verletzt, dann wird es halt schon mal eng im zentralen Mittelfeld. Auch wenn Tim Breithaupt das wirklich sehr, sehr gut macht, da können wir gleich bestimmt auch nochmal über den Jungen sprechen. Der gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Das waren die KSC-News. So weit, so gut. Und wollen wir natürlich jetzt auch auf das St. Pauli-Spiel blicken. Der KSC hat 3-1 verloren zu Hause. Man muss unterm Strich sagen, St. Pauli einfach besser. Die Niederlage war auf jeden Fall verdient. Boris, du warst im Stadion. Vielleicht fängst du mal so ein bisschen mit deinen Eindrücken an. Du war ja schon das 2. Spiel, dass du diese Saison da warst, in unserem Wildpark.
Genau, das 2. Spiel. Das 1. haben wir zusammen gemacht gegen Darmstadt. Das war vor, ich weiß nicht, 1,5 Monaten oder so. Und jetzt war ich wieder im Wildpark spontan. War ich kurz die Familie besuchen für ein paar Tage. Hab das Spiel natürlich mitgenommen. Und ja, die Haupttribüne, die wächst und wächst, da ist schon einiges sichtbar. Und auf der anderen Seite, beziehungsweise gleich nebenan, die Nordtribüne, da wird schon fleißig abgebaut. Das Dach ist schon weg. Das ging relativ zügig und ich bin auch sicher, dass innerhalb der nächsten paar Wochen ist die Tribüne komplett weg und dann ist das Stadion noch offener. Auf der anderen Seite, Südtribüne, immer mal wieder eine Schönheit von innen wie von außen. Wie gesagt, das nimmt Formen an und das sieht einfach gigantisch aus. Und hat, wie gesagt, mega Spaß gemacht dort wieder. Und was mir aufgefallen ist, war, dass der Einlass im Vergleich zum Darmstadt-Spiel ein bisschen einfacher war. Denn der 3G-Check, der hat sich verändert. Du gehst nicht mehr zu so einer Beachflag wie beim ersten Heimspiel, wo du so ein Bändchen bekommst, sondern du siehst so eine breite Staffel an Ordnern. Das ist so der erste Checkpoint, wie im Flughafen zum Beispiel. Dort musst du deinen 3G-Check vorweisen oder deinen Status vorweisen und dann gehst du rein, hast auch kein Armbändchen mehr, sondern sobald du drin bist, bist du gecheckt worden, genesen, geimpft, getestet und dann geht's ganz normal rein, QR-Code scannen und zack, bist du drin. Und das war wirklich sehr angenehm, muss ich sagen. Und war es dann drin, das Übliche, ne? Bier, Catering, hier mal eine Currywurst von einem Kollege, der hat eine gegessen, hat ihm sehr geschmeckt. Die Pommes, die fand ich sehr lecker, muss ich auch sagen, also Catering hat sich verbessert, zumindest hatte ich keine negativen Erlebnisse damit und ja, im Stadion natürlich das Übliche und der Anblick super, Wetter war perfekt. Wer da war, der hat das Wetter genossen auf jeden Fall. Ich glaube, es hieß sogar das letzte bisschen Sommer. War dann schon sehr warm. Ich hatte meinen Karlsruhe-Pulli dabei, aber den habe ich mir dann irgendwie um den Hals gehängt, weil es mir einfach so warm war. Und ja, war super auf jeden Fall.
In Karlsruhe scheint halt immer die Sonne, da ist einfach immer Top-Wetter im Badischen. Ja, Jörn, wie hast du es gesehen, das Spiel? Wie hast du es erlebt? Hast du es im Fernsehen live verfolgt oder hinterher?
Ich habe es hinterher verfolgen müssen, weil ich musste auch zu fahren mit meiner Familie, aber eher so aus persönlichen Gründen. Deshalb war ich komplett weg aus dem Fußball, was am Wochenende, was für mich jetzt bei dem Spiel extrem bitter war, weil ich war eigentlich in unmittelbarer Nähe, konnte aber nicht kommen. Das soll so nicht mehr vorkommen und ich musste mir quasi alles im Nachhinein reinziehen, hatte aber quasi einen relativ zuverlässigen WhatsApp-Chat aus beiden Richtungen, muss ich tatsächlich sagen. Und dementsprechend war ich über das Spiel quasi informiert, weil natürlich das Spiel Karlsruhe-St. Pauli ist immer ein Highlight für mich in beide Richtungen. War ich schon sehr oft. Ich war auch schon bei dem Spiel vor ein paar Jahren, wo die Temperaturen nochmal getoppt wurden. Das war so ein 0-0-Kick vor 5-6 Jahren bei 45 Grad oder so. Und es gab 90 Minuten. Es gab 90 Minuten keine Chance. Und das war die kürzeste PK, die ich im Fußball irgendwie erlebt habe. Irgendwie Kautz war damals Trainer und meinte, ja, bei der Hitze geht nicht viel mehr. Und Fronzek war St. Pauli-Trainer und sagt, ja, ich stimme dem zu.
Fertig. Und kaltes Bier und Abfahrt.
Es war irgendwie Sommer 2012 war das, glaube ich. Aber ja, hab schon viele Ergebnisse in beide Richtungen gesehen. Ich persönlich muss sagen, auch wenn es ein bisschen subjektiv vielleicht eingefärbt ist, aber für mich ist St. Pauli auch objektiv, wenn man jetzt die Vereinsbrille mal absetzt, die beste Mannschaft aktuell in der zweiten Liga, definitiv. Die werden lange mitmachen oben, spätestens mit der Verpflichtung von dem Hartl, der da bei Union war, und Arminia Bielefeld. Können die eigentlich auch ihre, wie soll man sagen, Zurückhaltung eigentlich ablegen, weil mit dem Kader muss ich auf jeden Fall unter die Top 6 kommen, mit dem fitten Burtstaller und so. Und ich bin tatsächlich gespannt, wie das dort weitergeht am Millerntor, aber die waren jetzt am Samstag vielleicht tatsächlich eine kleine Nummer zu groß, weil sie einfach 2-3 Schrittle schon vorne dran sind, von der Entwicklung her, von der Gesamtentwicklung der Mannschaft, meine ich. Und sie haben halt, sie haben uns halt da gekitzelt, wo wir uns diese Saison besonders erwischen kann, uns der Ball gebe und erstmal gucke, was wir damit mache. Und das ist, ich nenne es immer Transformationsphase, wir sind in der Übergangsphase. Die Mannschaften können wir nicht mehr überraschen. Viele Mannschaften wissen, dass wir echt eine gute Mannschaft haben, einen guten Trainer. Dementsprechend stellen die sich auf uns ein und sagen erstmal, ja gut, jetzt zeigt mal, was ihr könnt. Und das ist halt aktuell schwierig. Also offensiv haben wir ein bisschen Probleme, aber das hat verschiedene Faktoren. Also ja, und beim Umschalten waren sie halt eiskalt und dann spielt halt der Spielverlauf eine Rolle und dann hast halt so ein Ergebnis, wie es hast am Ende.
Ja, über den Spielverlauf wollen wir auf jeden Fall jetzt nochmal detailliert eingehen. Du hast jetzt die Probleme offensiv angesprochen. Ich glaube, das ist der Knackpunkt gerade, weil ganz richtig, wie du sagst, die haben uns den Ball gegeben und gesagt, ihr seid zu Hause, macht mal das Spiel. Wo siehst du gerade die Probleme offensiv, beziehungsweise was ist für dich ausschlaggebend, warum es halt gerade offensiv nicht so läuft?
Ich weiß nicht, ob das so spezifisch ist, aber ich glaube, uns fehlen halt so ein bisschen die spielerischen Elemente beziehungsweise halt noch die Lösungen. Daran kann man arbeiten, aber wir sind halt mitten in der Saison. Das wird seine Zeit dauern, bis man sich darauf eingestellt hat. Ich bin mir nicht sicher, ob er vielleicht das System auch ändert. Vielleicht mal irgendwie ein bisschen mit Dreierkette spielt, um die Flügel anzuschieben, so ein bisschen. Wird man sehen, weil eigentlich von der Grundstruktur her haben wir uns die Flügel geholt, irgendwie mit schnellen Spielern. Aber ja, im Moment kriegen wir es nicht auseinandergespielt und es steht halt immer, so blöd es klingt, ein Gegner auf dem Platz. Und wenn ich eine Erfahrung habe in der zweiten Liga oder generell, verteidige ich immer einfacher als offensiv spielen, weil quasi du brauchst, also um eine festgestaffelte Mannschaft auseinanderzuspielen, brauchst du individuell super gute Spieler. Und die hat man halt in der zweiten Liga nur bedingt. Einfach, wir haben halt keinen Messi, wir haben keinen Ronaldo und dann wird es halt teilweise zäh und so blöd es klingt, das ist halt quasi auch ein Zeichen des Respekts uns gegenüber, dass die Mannschaften sich so anstellen. Also ich glaube, Gegner, die mitspielen wollen, gegen die haben wir es immer einfacher. Aber ich sehe da durchaus Verbesserungen. Also Mannschaft, also ich finde unsere Grundstruktur auf dem Platz einfach super. Und es ist einfach eigentlich Handschrift und das ist dann so. Was ich extrem bitter finde, wenn bei uns Bausteine wegfallen im Kader, das merkt man jetzt und man sieht ja auch, dass sie irgendwie das Gefühl haben, nochmal reagieren zu müssen. An der Stelle auch nochmal gute Besserung an Sebastian Jung, das ist ja seit der letzten Aufnahme passiert, der ja wirklich ein Gewinner war der Vorbereitung und halt auch an Diego. Wenn da halt irgendwelche Typen wegfallen, wird es halt direkt schwer. Ich meine jetzt gar nicht so als Stammspieler, sondern generell für das Kadergefüge, sage ich mal. Und leider, da muss man halt gucken, wie man daran arbeiten kann, aber leider hat halt auch die Bank nicht den Impact, den es manchmal bräuchte in manchen Situationen. Bislang.
Ja, total. Total. Ja,
das stimmt.
Ja, da sprichst du Probleme an, auf die wir jetzt auch im St. Pauli-Spiel gesehen haben. Wollen wir es mal ein bisschen chronologisch durchgehen, dem Spielverlauf nach. Gut, das 1-0, was will man dazu sagen? Gersi spekuliert halt, geht früh in die Mitte, will mitspielen und will die scharfe Hereingabe unterbinden. Der Bock passiert eben einmal vielleicht in 2 Jahren oder in 3 Jahren, keine Ahnung. Ist eigentlich natürlich eine komplette Bank und was der uns schon an Punkte gesichert hat, da will ich jetzt auch gar nicht auf ihn einhämmern, dass es eine Bogenlampe ist, die nicht sehr oft passiert, das wissen wir alle. Dann steht es 1-0. Ja, und wie hast du dann den weiteren Spielverlauf wahrgenommen, Boris, danach?
Ja, also du hast es angesprochen, dieser Bock. Ich glaube, das war vielleicht der erste Turning Point. Ich fand die ersten 10 Minuten von uns sehr, ja, intensiv, muss ich sagen. Wir haben sofort den Ball nach vorne gebracht und haben hin und her gespielt. Und die ersten 10 Minuten, ich stand neben meinem Cousin und wir haben gleich gesprochen und gesagt, ey, das sieht aus, als hat St. Pauli heute keinen Spaß hier. Die Stimmung war gut, die Mannschaft war aggressiv. Wir haben es ein paar Mal sogar aus der zweiten Reihe versucht, was ich übrigens sehr gut finde, dass man jetzt nicht versucht, immer den Ball nach vorne zu tragen, sondern wir haben es gesehen auf Schalke, Wanicek fasst sich ein Herz. Choi hat es 1-2 Mal gemacht, auch Wanicek nochmal jetzt gegen St. Pauli. Das ist das, was wir manchmal brauchen. Einfach mal drauf, gucken, was passiert. Und ja, und dann gab es einen Ballverlust. Und plötzlich fängst du dir eins hinten drin. Das war dieses 0-1 aus dem Nichts für uns alle. Und dann war es schwierig, irgendwie wieder reinzukommen. Und ja, Jörn, du hast es angesprochen, St. Pauli mit Timo Schulz, was die da aufgebaut haben mit den Neuzugängen, ja, Hartl. Dann hast du Burgstall natürlich vorne drin. Du hast Kiré, der da Wirbel macht ohne Ende. Das sind halt so Spieler, die vielleicht da den Unterschied erstmal ausgemacht haben oder gesagt haben, so Jungs, jetzt Hells Bells, jetzt aber ordentlich. Und das hat halt St. Pauli sehr gut gemacht, muss man auch fairerweise sagen. Und dann kam es ja noch bitterer danach, Niklas.
Ja, absolut. Dann kam der Elfmeterpfiff, zum 2-0 geführt hat. Das war kurz vor der Halbzeit. Sehr strittige Szene. Da ist Tim Breithaupt in den Zweikampf gegangen mit Kiré, glaube ich. Dann gab es vermutlich einen Kontakt, das sieht sehr danach aus, er fällt dann aber halt auch sehr spät. Das war auch Thema in der Doppelpassrunde, da kann ich nur ganz kurz ein Zitat von Peter Neururer reinwerfen, der sagt, wenn wir über Fußball reden, ist das niemals ein Elfmeter. Jörn, wie hast du es gesehen?
Boah, also wir haben uns ja hier vor der Sendung schon ausgetauscht, so Boris und ich. Boris ist ja auch Schiedsrichter. Also ich finde, es ist eine schwere Situation, ein Kontakt ist da. Ich glaube, Tim Breithaupt hat auch irgendwo gesagt dann in der Presse, dass man den geben kann. Ich glaube, der Schiri war sich selbst unsicher. Der hat lang gewartet, bis er was macht.
Das kam sehr spät, ja.
Hatte ich ja schon angesprochen, so beim Foul geht es ja eigentlich um Intensität, nicht um den Ball, um Intensität und quasi Brutalität ist, glaube ich, die Formulierung in der offiziellen Regel. Für mich war die Intensität gar nicht gegeben, Kontakt war da. Ich verstehe nicht so ganz, warum er sich's nicht angeguckt hat. Also ich habe Colinas Erben, den auf jeden Fall folgen, wenn es um Schiedsrichtersachen geht, habe ich extra mal angeschrieben und gefragt, wie sieht er ihr das? Und der Alex, der den Blog betreibt mit dem Kumpel, hat mir geschrieben, ja, Kontakt war da, aber fällt dann schon sehr spät. Und eigentlich ist der Kontakt nicht ausschlaggebend. Von daher würde ich sagen, nein, eher nicht. Das Problem ist, der VAR kann von selbst wahrscheinlich nicht eingreifen, weil es keine klare Fehlentscheidung ist. Der Schiri hat aber trotzdem die Möglichkeit, hätte sich's angucken können. Vielleicht hätte ihm das auch so ein bisschen Autorität verliehen, oder weil ich glaube halt so ein bisschen, dass er so ein bisschen den Faden verloren hat, dass er sich unsicher war und leider Gottes waren wir uns dann auch unsicher. Wir haben uns zu sehr auf den Schiri irgendwie festgestellt. Also ich hätte ihn tendenziell, glaube ich, nicht gegeben. Andersrum, ein anderer Kumpel hat gesagt, ja, ganz ehrlich, wenn es weiterlaufen lässt, wird sich da der VAR auch nicht melden, weil es keine klare Fehlentscheidung ist. Es ist totale Grauzone. Ich finde es bitter, weil, ja, also Ganz schwer. Für mich tendenziell kein Elfmeter. Was mich halt besonders stört, ist, so gern ich den Kofi ein bisschen kicke sehe, finde ich es dann schwer, dass er wie so ein Angeschossener liegen bleibt, weil das war ein minimaler Kontakt und ja. Aber quasi um der Szene die Würde zu verleihen, beziehungsweise was heißt Würde, aber quasi um dem Schiri zu zeigen, du, ich bin berührt worden, hat er sich erstmal der Knöchel gehalten wie ein Schwerverletzter.
Boris, du bist ja Schiri und hast gerade mehrfach mit dem Kopf geschüttelt. Ich finde auch, der Schiri hat einfach auch Karten verteilt wie Weihnachtsgeschenke. Wie hast du es gesehen?
Also zuallererst muss ich ergänzen, beziehungsweise kurz sagen, den Elfmeter live habe ich nicht gesehen, weil in dem Moment bin ich rüber zum Fanradio gelaufen, weil ich da kurz in der Halbzeit zu Gast war. Ich gehe dann in die Osttribüne, gehe ich da rein, dann diese lange, lange Treppe hoch und plötzlich höre ich Martin Wacker sagen, Überprüfung. Und ich drehe mich um und sehe, dass sie da alle um den Elferpunkt stehen und denke mir, ja, was ist denn hier passiert? In dem Moment hat der VAR ja wahrscheinlich reingeguckt. Und in dem Moment hat auch Eichner dann die gelbe Karte bekommen, weil er wohl seine Flasche irgendwie weggeworfen hat, was tatsächlich dummerweise heutzutage gelb ist. Und ihr hättet den Martin Wacker sehen müssen. Der ist da oben komplett ausgerastet.
Der ist da gemacht.
Der ist komplett, aber was ich an dem bewundere, ist, dass er dann danach mit dieser ruhigen Stimme das nochmal durchsagt, so hier 2:0 für St. Pauli durch einen Elfmeter. Und kurz vorher ist er da komplett ausgerastet und ist aufgestanden, hat dagegen diese Stange getreten. So. Also wie gesagt, das war sehr turbulent und dann war ja Diego auch zu Gast und der war dann vor mir gestanden und hat sich dann mit dem Radio und mit dem Wacker unterhalten, wo es auch drum ging, so die haben keine Ahnung, ne? Weil der Schiedsrichter hat die Möglichkeit, sich das anzugucken. Aber das Ding mit dem VAR-Protokoll ist, dass der VAR eigentlich wie ein Assistent ist. Das heißt, der kann die Entscheidung quasi assistieren beziehungsweise dem Schiedsrichter einen Hinweis geben. Aber der Schiedsrichter an sich, Nicolas Winter, glaube ich, heißt der, der ist dann derjenige am Ende, der sagt, will ich mir angucken oder will ich mir nicht angucken? Und ich bin der Meinung, dass wenn du die Möglichkeit hast, dir das anzuschauen, in dem Fall hast du die Möglichkeit, den Spielern zu zeigen, du bist nur ein Mensch, du machst einen Fehler und sagst, okay, doch kein Elfmeter. Weil von mir selbst als Schiedsrichter, von meiner Erfahrung, haben Spieler einen sehr großen Respekt vor Schiedsrichtern, die ihre Entscheidung zurücknehmen, aus welchem Grund auch immer, die dann sagen, war mein Fehler, tut mir leid. Davor haben Spieler viel mehr Respekt. Was passiert? Der Schiedsrichter verliert das Spiel nicht, du musst weniger Karten zeigen und du hast es auch unter Kontrolle. So, jetzt hast du hier eine Situation, Jörn, du hast es angesprochen, was Colinas Erben gesagt hat. Der Spieler fällt sehr spät. Das sind ein, zwei Ausfallschritte und dann plötzlich fällt er wie vom Blitz getroffen und hält sich dann den Knöchel nach minimalem Kontakt, als wäre er komplett durchgebrochen. So, und da muss ich mir halt die Frage stellen, was, also ist das wirklich ein Elfmeter? Weil ich bin der Meinung, wenn du so einen kleinen Kontakt als faul ahndest, ja, dann musst du im Mittelfeld wirklich jede Berührung, jeden Zweikampf musst du abpfeifen. Und das ist für mich kein Fußball mehr. Das ist für mich kein Fußball mehr. Wir haben den VAR als Hilfe, dann sollten wir den auch nutzen. So. Und dann hast du halt eben diese Packung, du gehst mit 0:2 in die Kabine, der KSC natürlich auf 180, Eichner natürlich auch. Er hat es ja selber im Doppelpass gesagt, von außen sah es halt aus wie so ein typischer Gehfehler aus 60 Metern von dem Winkel, kann ich auch verstehen. Aber wenn, wie gesagt, wenn du diese Kameraeinstellung siehst oder diese ganzen Wiederholungen, die ich auch erst danach gesehen habe, und dann merkst du, hör mal, da war kein Foul, dann fühlst du dich auch irgendwie beschissen. Und wir haben ja diese Situation mit dem Schiedsrichter mal gehabt, 3:3 auswärts Bochum, hier Fuß an Fuß mit Fröde, gelbe Karten. Ja, ja, genau, überall gelbe Karte. Also allein wir haben, warte, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, 6 Spieler von uns gelbe Karte plus eine Eichner und 2 Karten für St. Pauli. 6, 7, 8, 9, das sind 9 Karten in einem Spiel. Das ist nicht normal, sorry, aber da musst du echt mal drüber nachdenken, was habe ich hier eigentlich gemacht. Ich meine, ich verstehe es, ja, als Schiedsrichter, also wenn du ein Scheißspiel hast, dann kommst du da sehr schwer wieder raus. Aber keine Ahnung, das hättest du auch irgendwo verhindern können mit dieser Hilfe vom VAR. Und ist einfach scheiße gelaufen. Ich will mich auch nicht zu sehr auf den Winter jetzt irgendwie drücken, weil ich meine, wir müssen auch ehrlich sein.
Das war nicht spielentscheidend.
Es war nicht spielentscheidend, genau. Also der Elfmeter war jetzt nicht spielentscheidend. Was aber halt ein bisschen kacke war, war einfach dieser Beigeschmack wegen diesen ganzen Karten, die ganzen Fouls. Ja, wie, ich meine hier, der KSC 17 Fouls, St. Pauli 6 Fouls laut den Statistiken. Ja, ist einfach, Schwierig. Ja. Aber
um das Thema Schiedsrichter abzuschließen, genau, es war halt auch noch ein Pfälzer aus Hagenbach. Hat halt auch noch mal so Geschmäckle. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Und ja, dann kommen wir aus der Halbzeit raus und dann, finde ich, hat man aber echt eine gute Phase. Vor allem zwei sehr gute Torchancen durch Philipp Hoffmann. Man muss dazu sagen, du hast vorhin die offensive Qualität von St. Pauli angesprochen, Jörn, aber was ihr für ein Goalie hinten drin hatten, das ist schon krass, Alter. Wieder den zweiten Kopfball vom Hoffi, der auf den Boden dutzt, wie man so schön sagt, um dann ins Tor zu gehen. Den kratzt da von der Linie, also sagenhafte Keeperleistung, die da St. Pauli im Spiel gehalten hat, denn dann kann es auch gut und gern mal 2-2 stehen und dann geht's aber ab im Wildpark.
Ja, auf jeden Fall, der Vassil, da hat er, also Bornemann hat im Sommer viel richtig gemacht, der Manager dort, der Vassil, da hat er echt einen super Typen rausgeholt. Das war eine mutige auch Entscheidung, aber der ist ein klasse Keeper, hat, glaube ich, auch in den Spielen davor schon sehr gut gehalten. Aber generell dann hier der Siebener, der Irvine, auch, der sollte eigentlich nur Becker, das Riesentalent, ersetzen. Und jetzt hat er auch im Wildpark relativ groß aufgespielt. Ne? Da dachten alle auch hier bei St. Pauli, ganz ehrlich, der kommt mit langer Haar, Schnurrbart und Tattoos, der will eigentlich nur Surfe gehen oder hier quasi einen typischen Sternschanzen-Hipster repräsentieren, also so voll ins Fanherz getroffen und dann kann der auch noch kicke quasi. Und der war irgendwie in Asien auf Länderspielreise bis vor einer Woche oder so. Ne? Der war erst nicht so richtig fit, dann war er auf Länderspielreise und plötzlich spielt er so auf. Der hat auch eine super Leistung gebracht, fand ich. Aber ja, wie generell, das könnte man gerade bei St. Pauli so durchgehen. Die sind echt sehr stark und haben einen ähnlich guten Mann an der Linie wie wie Eichner mit Timo Schulz. Ich glaube, die würde sich gut verstehen. Da würde ich gerne mal Mäuse spielen, wenn die sich auf so einen Kaffee oder so treffen. Der Ostfriese und der Badner. Mal, naja, der trinkt wahrscheinlich eher
einfach
Tee.
Einfach mal ein Mikro mitlaufen lassen.
Ja. Ja, und dann kille sie uns halt mit dem 3-0. Und ich muss auch sagen, als ich die Szene gesehen habe, die habe ich mir auch ein paar Mal angeguckt, das eiligen wir uns eigentlich auch selber rein. Mit so einem Ballverlust da rechts vorm Strafraum.
Das war ein Geschenk.
Ja. Und dann ist es natürlich vorbei.
Und dann stolpert der den so rein, ja. Und jubelt mit einem Rückwärtssalto und kriegt nochmal 20 Bier nachgeschenkt. Also so provokant das auch war, aber hätte ich so ein Tor gemacht, auswärts würde ich genauso jubeln.
Auf jeden Fall. Ja, klar, auf jeden Fall.
Ja.
Was mich dann noch gefreut hat, war das eigentlich sehr sehenswerte Tor von Schleuse, der dann reingekommen ist. Gibt ihm sicher auch nochmal Selbstvertrauen. In dem Fall natürlich nur Makulatur, brauchen wir uns nichts vormachen. Aber schöne Bude, die er da noch gemacht hat, strammes Ding in den Winkel, hatte natürlich am Gesamtergebnis nur noch wenig geändert. Spielstand dann am Ende 1-3, verdient die Niederlage. Wir haben es, denke ich, glaube ich, gerade ganz gut aufgearbeitet aus den offensichtlichen Gründen. Ja, jetzt fahren wir nach Regensburg und dann machen wir es da einfach besser. Auswärts liegt uns ja sowieso sehr gut. Wenn man mal die Heim- und Auswärtstabelle uns mal ganz kurz zu Gemüte führen, sind wir auf Platz 6 in der Auswärtstabelle. 2 Siege, ein Unentschieden, nur eine Niederlage. Wird Zeit, dass man da mal was holen in Regensburg, auch wenn die zu Hause gar nicht schlecht sind. Aber das könnte, denke ich, ein offener Schlagabtausch werden. Dazu dann gleich mehr in unserem Ausblick. Ja, und mit welchem Gefühl geht ihr jetzt so raus? Also, dass die Liga brutal eng ist, das will ich jetzt nicht nochmal betonen, weil das wissen wir ja alle mittlerweile. Aber irgendwie stehen wir dann doch zu Recht jetzt da, wo wir stehen, oder? So im gesunden Mittelfeld. Wie ordnest du es ein, Jörn?
Ja, auf jeden Fall. Also ich muss halt auch sagen, was man ja sehen muss, mit den ganzen Hochkarätern, die jetzt in die Liga reingekommen sind, mit Schalke, Bremen, der HSV ist schon länger dabei, meldet aber auch immer Ansprüche an. Dann, es gibt eine Mannschaft, die sich verbessert hat, wie St. Pauli deutlich verbessert hat. Finde ich den Platz absolut in Ordnung. Wir haben Luft nach unten, das ist immer gut. Wir sind von den Mannschaften, die ich in der zweiten Liga gesehen habe, gehören wir zu den gefestigten Truppen. Wir müssen uns keine Sorgen machen um den Trainer, um Gottes Willen. Also der ist einfach da und der macht gute Arbeit. Es ist nicht so wie in Aue, die irgendwie nach 6 Spielen sagen, oh krass, wir haben hier Red Bull Barcelona geholt und es funktioniert gar nicht mit meinem Spielermaterial, jetzt muss ich ihn rausschmeißen, so in die Richtung. Von daher bin ich mit dem Saisonverlauf absolut zufrieden. Vom St. Pauli-Spiel hätte ich jetzt sogar gesagt, durch den Schalke-Sieg ist ein guter Saisonstart, trotz der Unentschieden-Delle dazwischen. Aber selbst jetzt, also die Punktausbeute ist absolut okay und es wird jetzt vielleicht keine aufregende Saison, beziehungsweise eine Saison, wo man auch mal bruddeln kann, weil vermeintlich zu wenig kommt, spielerisch oder so, aber ich bin mit der Gesamtentwicklung zufrieden. Wir müssen uns nach unten, Stand jetzt, keine Sorgen machen. Für oben wird es vielleicht auch nicht ganz reichen, aber wenn, keine Ahnung, wenn die Saison weiter fortschreitet, das war ja letztes Jahr ähnlich, wenn man dann wieder ein bisschen befreiter aufspielen kann. Für manche Mannschaften geht es um nichts mehr oder es geht um zu viel, dass die Druck haben, kommen auch wieder die Punkte. Also ich bin grundsätzlich bislang sehr zufrieden und der Ruhepuls, was die Sorgen angeht, Richtung dritte Liga oder so, ist bei mir sehr niedrig dieses Jahr. Da mache ich mir zum Beispiel gar keine Sorgen.
Ich muss auch sagen, ich habe mir in der vergangenen Saison oder in der näher jüngeren Vergangenheit war ich nach Niederlagen, habe ich mich irgendwie auch panischer schon mal selbst erlebt. Also klar, natürlich, das klingt jetzt vielleicht scheiße, natürlich bin ich angekotzt und es hat mich mega angepisst, dass wir verloren haben, aber ich hatte irgendwie nicht mehr so diese Panik, dass ich jetzt denke, oh Gott, jetzt das ganze Konzept ist scheiße und um Himmels Willen, Eichner raus, da kannst du gleich nochmal eine Anekdote erzählen aus dem Stadion, Boris. Als du mir das erzählt hast, habe ich gedacht, ich muss nach Karlsruhe fahren und demjenigen, der das gesagt hat, mal selber meine Meinung geigen, weil das Gesamtkonzept ist für mich trotzdem stimmig und das geht trotzdem für mich alles in die richtige Richtung und ich finde, es gibt überhaupt gar keinen Grund, jetzt in Panik zu verfallen. Klar, haben wir mal ein bisschen mehr zu brudeln jetzt als in der vergangenen Saison oder als davor, aber mein Gott, dass es nicht einfach werden würde, das war jedem von Anfang an klar und dass es kein Selbstläufer ist, Platz 6 nochmal zu holen in der Liga, das sollte doch auch jedem klar sein, der irgendwie halbwegs bei Verstand ist.
Ja, ich meine, guck mal, 2 Punkte auf Platz 4. So, wenn mir jetzt einer sagt, wir sind 2 Punkte weg von Platz 4, also wer sagt da nein? Du hast es angesprochen, die zweite Liga ist ein harter Brocken. Wir sehen es selber in der Tabelle, das ist einfach sehr eng. Und auch ich bin da, so wie du, Niklas, ich habe jetzt da echt keine Panik oder keine Angst oder sonstige Sachen. Oder ich war auch nicht angepisst, dass wir verloren haben, ganz im Gegenteil. Lieber verliere ich auf die Art und Weise, ne, als dass wir 0-0 spielen oder wir in der letzten Minute irgendwie ein Spiel aus der Hand geben oder so. Ich meine, St. Pauli, gegen die zu verlieren, ist auch keine Schande. Das ist die beste Mannschaft der zweiten Liga für mich. Ich glaube, für euch auch. Und die haben es mehrfach bewiesen, dass sie gut sind. Und viele Fans, oder vereinzelt, sage ich jetzt mal, auf der Südtribüne zumindest bei dem Spiel, vergessen, dass wir gegen 11 andere spielen. Ne? Dass es da auch einen Gegner gibt auf der anderen Seite, der Fußball spielen kann. Und absolut, wie gesagt, mit Eichner und das alles, ich erkenne einen Plan, ich erkenne ein Konzept und ich bin mit dem auch sehr konform und das sieht sehr gut aus und wir müssen ihm einfach weiter vertrauen. Wir haben es schon oft angesprochen, trust the process, ne? Aber es sieht einfach gut aus, ja, ich habe da keine Bedenken. Und ich kann auch sagen, nach dem Spiel, als wir verloren haben 3-1, unsere Mannschaft bildet einen Kreis und ich würde sagen, 90% der Südtribüne blieb selbst 10 Minuten nach Abpfiff noch auf der Tribüne und haben für immer KSC gesungen, ja, und haben die Mannschaft bejubelt, als hätten wir gewonnen. Ja, es gab vereinzelt, die Anekdote, ne, die du angesprochen hast, es gab vereinzelt Leute, da waren vor mir 2, 3 ältere Herren, die meinten, das ganze Spiel über irgendwelche Spieler zu beleidigen oder zu sagen, Eich raus, der kann denn gar nichts, jetzt geh mal nunna.
Nicht unfassbar.
Ey. Und ich muss erst 2, 3 Mal hinhören und es gab Leute, die haben sich umgedreht, aber die haben sich ihren Teil gedacht, ne, weil die haben jetzt da keinen Bock, irgendwie mit den Stress anzufangen und dann haben sie halt weiter gebruddelt, beziehungsweise kann ich gar nicht mehr bruddeln sagen, das war schon fast beleidigend gegen ein paar Spieler. Ich will auch nicht sagen, was sie gesagt haben. Aber es ist einfach nicht akzeptabel und da muss ich auch nochmal meinen Hut ziehen vor dem einen Herrn, ein ziemlich großer Herr, der kam dann 2, 3 Stufen nach oben nach Abpfiff und hat den erstmal ein paar Takte gesagt. Und ja, und wie gesagt, irgendwo war es halt auch lustig, weil ne, der sagt dem dann oder sagt denen hier, Eichner, da ist ein Konzept, ihr müsst erstmal realisieren, was wir hier geleistet haben, was Eichner geleistet hat, wie wir gerade stehen. Und er ist dann weggelaufen und dann waren die Leute auch wieder still. Ne? Das fand ich auch sehr amüsant. Aber ja, für mich selber einfach unverständlich, dass es da tatsächlich noch ein paar Leute gibt. Ja, ich würde mal schätzen, die waren so zwischen, weiß nicht, 50 und 60 Jahre alt. Kommt aus dieser Valencia-Zeit endlich raus. Das ist einfach meine Meinung dazu. Und ich wollte mich mit denen jetzt nicht auseinandersetzen, aber es ist halt, wie es ist. Es ist halt, wie gesagt, ein paar Leute, die können es einfach nicht verstehen. Und denen, ich weiß nicht, ob sie überhaupt wissen, wie Fußball funktioniert. Oder moderner Fußball funktioniert, sagen wir es mal so. Aber grundsätzlich kann man schon fast sagen, dass der größte Großteil der KSC-Familie, der KSC-Fans hinter der Mannschaft steht. Und für mich natürlich ein sehr schöner Moment gewesen, da zu sehen, dass da wirklich alle auf der Tribüne, die da noch waren, hinter der Mannschaft gestanden sind, abgeklatscht haben, das Lied gesungen haben. Und das war wirklich 10 Minuten nach Abpfiff noch. Und wie gesagt, weiterhin der Mannschaft vertrauen, die Mannschaft pushen. Und in Regensburg holen wir dann hoffentlich die nächsten 3 Punkte.
Genau, darüber wollen wir gleich sprechen. Und es gibt ja auch wieder Sprit im Stadion. Das heißt, man kann sich ja dann trotzdem noch einen schönen Abend machen. Von daher, ja, ein paar Leute sind halt in der Vergangenheit hängen geblieben. Vielleicht lernen sie es noch, vielleicht nicht. Aber das glaube ich auch, dass es die Minderheit ist. Und muss man dann in dem Sinne einfach auch ausblenden. Ich fand es cool, dass er, der besagte junge Mann, die Kollegen dann zurechtgestutzt hat. Hätte ich wahrscheinlich ähnlich gemacht. Ich kann sowas auch nicht ab, wenn ich sowas höre. Ich werde da auch sofort Kontra gegeben. Finde ich gut, dass er das gemacht hat. Finde ich eine tolle Geschichte an der Stelle. Und ja, wollen wir mal auf jeden Fall weitermachen. Jörn, du hast ja den KSC aus mehreren Perspektiven im Blick. Du blickst auch immer so aufs Marketing. Hast ja auch schon mal das neue Marketing gelobt. Da gab es ja einen ziemlich geilen Spruch von dir, dass du die alten Sachen als Camp David-Optik abgestempelt hast, die es da ja mal gab. Fand ich ziemlich witzig damals, wer die Folge verpasst haben sollte. Aber du, was ich sagen will, du hast den KSC mehrfach im Blick, weil nämlich auch die Frauenmannschaften beachtlichen Erfolg gefeiert hat.
Genau, vielleicht kurz einen Ausblick auf unser Frauenteam. Die haben nämlich am Wochenende in der zweiten Pokal, ich glaube, das war die zweite DFB-Pokalrunde, auf jeden Fall haben sie den Einzug ins Achtelfinale klar gemacht gegen Worms.
Glückwunsch.
Ja, auf jeden Fall.
Glückwunsch an der Stelle, Mädels, falls ihr zuhört.
Ja, super Leistung. 2-0 gegen Wormatzer Worms.
Gegen Worms, ja. Gegen Worms. Genau. Oh, die Pfälzerner aus Kaue, ja. Wie sich's gehört.
Genau, und am Sonntag auf Sky gibt's die Auslosung um 18.30 Uhr, Sonntag, 3. Oktober. Und die nächste Runde, das Achtelfinale, findet dann Ende Oktober statt. Und jetzt kommen so langsam die dicken Fische. Ich spekuliere ja ein bisschen drauf oder hoffe drauf, dass ich hier nach Hennstedt-Ulzburg in den Hamburger Speckgürtel müssen. Wobei ich gerade gar nicht weiß, wie die Regelung ist, ob die als unterklassiges Team auch zum Zweitligisten müssen, aber könnte ich mir schon vorstellen, dass es ähnlich ist wie bei den Herren. Und ja, in der Liga haben sie jetzt ein Spiel gewonnen, ein Spiel verloren, wollen da weiter oben dranbleiben mit Richtung Aufstieg. Wenn man sie mal sehen will, am 17. Oktober findet in Brusel, in Bruchsal, das nächste Heimspiel statt, der KSC-Frauen in Bruchsal, okay. Und sie haben auch... das ging tatsächlich über die Homepage. Sie haben einen schönen neuen Hauptpartner gefunden mit Jobs at Vision, die jetzt für 3 Jahre unterstützt. Und ja, auf jeden Fall unterstützt die Frauenmannschaft. Die haben es verdient, bekommt zu wenig Aufmerksamkeit. Die machen auch einen super Job, haben 4-mal in Folge den Badischen Pokal geholt. Und es lohnt sich. Folgt denen auf Instagram und so. Da sind sie eigentlich auch immer sehr aktiv. Das wollte ich noch sagen.
Auf jeden
sagen.
Fall. Die spielen in der Regionalliga Süd, oder?
Genau.
Sind aufgestiegen.
Genau, in der Staffel 1. Das ist dieses Jahr in 2 Staffeln irgendwie aufgeteilt.
Ja, auf jeden Fall. Ziemlich cool. Glückwunsch, Mädels, zu dem Einzug in die nächste Pokalrunde. Bleibt da dran und hoffen wir mal und drücken auf jeden Fall die Daumen, dass die Mädels weiter eine erfolgreiche Saison spielen. Ich meine, ich habe mal gelesen, wer sich jetzt wundert, warum die in Bruchsal spielen, dass die wohl da eine sehr gute Möglichkeit gefunden haben auf dem Platz und da auch sehr zufrieden sind. Also fahrt mal raus nach Brusel und supportet die Mädels. Finde ich eine coole Aktion. Finde ich auch toll, dass der KSC da den Frauenfußball unterstützt und finde ich eine runde Sache. Cool, dass du das auch im Auge hast, Jörn. Alles klar, Männer. Wir haben ja im Vorfeld der Sendung noch User-Fragen aufgefordert oder beziehungsweise euch die Möglichkeit gegeben, uns Fragen zu stellen. All omnipräsent war ja natürlich dann das Thema mit dem Rauchverbot. Ich denke, das haben wir zu Genüge zu Beginn der Sendung thematisiert. Das war wirklich das Thema, was euch am meisten auf den Lippen gebrannt hat. Es gab noch ein paar andere User-Fragen, Boris. Schieß doch mal raus. Welche können wir denn jetzt noch beantworten an unsere Hörerinnen und Hörer?
Ja, ich scroll gerade mal durch. Da sind ganz schön viele Raucherverbot-Meinungsfragen reingekommen. Mal gucken, die erste, die ich hier lese. Ja, da haben wir schon vorhin ein bisschen drüber gesprochen. Könntest du aber gerne noch mal kurz aufgreifen. Von Dörtl möchte wissen, wie seht ihr die Situation um unsere vielen Offensivspieler, von denen, in Klammern außer Hofi, keiner langfristig überzeugt hat?
Ja, und da hast du ja gerade vorhin schon mit einer coolen Statistik, mit der coolen Statistik um die Ecke gekommen, dass sehr viele Tore über Hoffi oder Choi laufen, vor allem über Hoffi oder sehr viele Offensivaktionen. Ja, was sagst du zu der Frage des jungen Mannes?
Ja, es ist halt tatsächlich, es ist schwierig. Ich weiß nicht, ob man es so auf die Offensive münzen kann, weil die Offensive veredelt dann im Endeffekt nur die Angriffsbemühungen, die man so hat. Ich glaube, es ist generell, finde ich, kommt ein bisschen zu wenig Druck von der Bank noch. Das hoffe ich, wird sich verändern, dass auch der Malik Bandmatz wieder ein bisschen mehr Druck macht oder Schleuse noch mehr. Deshalb fand ich auch das Tor extrem wichtig, dass er geschossen hat. Und ja, man wird sehen. Also je bessere Lösungen man im Mittelfeld findet, desto einfacher ist es dann auch für die Offensivspieler. Ich glaube, so eine Mannschaft ist dann auch offensiv immer ein Gesamtkunstwerk. Eiche ist offensichtlich zum Umdenken gezwungen und ich hoffe, dass da der Knoten auch demnächst platzt. Und tatsächlich so viel große Auswahl haben wir ja dann gar nicht an Offensivspielern, wenn man es jetzt so ein bisschen aufzählt. Also an pure Stürmer eigentlich Hoffi, den Malik Bandmatz und dann der Rest ist so hängend und Flügel.
Ja, ja. Und Eich hat es ja auch schon mal betont, dass offensiv halt viel gewechselt wird, weil die ganzen Flügelspieler, die helfen auch im Verteidigen mit. Die helfen den Außenverteidigern mit und da hast du halt schon wirklich so ja 60, 70 Meter, die du hin und her sprinten musst. Und da wirst du halt irgendwann mal müde. Und man darf auch nicht vergessen, das Spiel gegen den Ball ist genauso wichtig wie das Spiel mit dem Ball. Und da gehört nun mal das Verteidigen dazu, das Laufen dazu. Das ist halt immer so, das wird passiv betrachtet. Ne? Wenn du nicht am Ball bist, dann gibt es keine Aktion von dir. Aber wie oft sehen wir sehr gutes Stellungsspiel ja, von Tim Breithaupt oder von Wanicek, der da mal kurz einen Fuß hinhält, damit der Ball da nicht durch die Lücke kommt. Ne? Oder wie oft siehst du, dass Kaufmann die Seite entlang sprintet und dann öffnet sich ein Raum, wo Choi reinkommt und dann kriegt er den Ball zugespielt. Also so Dinge sind auch wichtig, die man auf jeden Fall betrachten muss. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass da so viele nicht überzeugt haben, sondern sie waren vielleicht einfach nicht so auffällig, wie man sich das erhofft hat. Auf der anderen Seite bin ich jetzt auch nicht der Meinung, dass die komplett in Anführungsstrichen nicht geliefert haben, sondern das ist einfach mal so ein Hit or Miss. Ja, manchmal hast du halt einen guten Tag, manchmal eben nicht. Aber es ist noch sehr früh in der Saison, dass wir jetzt schon sagen, jemand liefert nicht. Ne? Es sind gerade mal ein paar Spiele gespielt. Von dem her würde ich einfach noch ein bisschen warten, bevor wir da wirklich dann uns die ersten Meinungen dann dazu reinholen oder selber unsere Meinung dazu preisgeben und dann Leute schon mal zu sagen, ja, der oder der hat nicht gut gespielt, der kann gar nichts, der ist ein Flop, der ist ein Top, was weiß ich.
Ja. Ja, bin ich komplett, gehe ich komplett d'accord mit eurer Meinung, kann da eigentlich auch nur Gleiches sagen, beziehungsweise wäre es jetzt langweilig, wenn ich das jetzt einfach noch nochmal wiederkaue, kann euch da nur zustimmen. Von daher schauen wir einfach die Entwicklung weiter. Trust the Process haben wir auch schon mal gesagt, die Spieler einfach noch ein bisschen Zeit geben, über sich hinauszuwachsen, den nächsten Schritt zu machen und dann denke ich, dass wir bald auf jeden Fall da wieder Besserung sehen und ich vertraue Eicher und seinem Trainerteam einfach, dass sie nach wie vor es schaffen, aus der Mannschaft und aus jedem Einzelnen das Beste rauszuholen. Da heißt es einfach Trust the Process und schauen wir nach Regensburg. Darüber wollen wir auch gleich sprechen. Davor gehen wir nochmal weitere User-Fragen durch, die uns via Instagram erreicht haben. Jan Zieger schreibt zum Beispiel, welchem Verein drückt ihr außer KSC und Hertha noch die Daumen? Jörn, das ist bei dir, glaube ich, schnell beantwortet.
Schnell beantwortet ist gut. Aus welchem Land? Nee, also ich drücke...
Lass international machen. Ich habe auch internationale auf jeden Fall auf dem Zettel.
Also natürlich, vielleicht auch durchkommen. Ich wohne auf St. Pauli. Ich kenne so viele Leute von St. Pauli aus allen Bereichen, war mit denen auch beruflich verbandelt. Also ich drücke dem FC St. Pauli auf jeden Fall die Daumen, weil ich einfach den Menschen, die da für den Verein sich täglich einen Arsch aufreißen, den würde ich es einfach mal gönnen, dass sie nach Jahren der Durststrecke, also wo es eigentlich nur um Abstieg ging, mal Erfolge feiern können würde. Also von daher ist es recht einfach, FC St. Pauli, auch meine Frau ist Mitglied und eigentlich auch Dauerkarte und so, von daher ist es relativ einfach. Und international würde ich auf jeden Fall Malmö FF nennen. Weil meine Mutter kommt aus Schweden und kommt aus Malmö, ist aus Malmö aufgewachsen. Da habe ich auch viele Freunde. Gehe ich auch. Ja, dieses Jahr wieder Champions League. Ja, das ist großer Erfolg. Haben Red Bull einmal rausgehauen, einmal Celtic Glasgow. Dieses Jahr war es Rangers. Also die haben wirklich auch drei große Brocken dann auf ihren Weg rausgehauen. Und ich bin ein, zweimal im Jahr in Malmö im Stadion, habe da auch mittlerweile Kumpels und so. Und es ist immer schön, da zu sein. Mal gucken, dieses Jahr hat es nicht geklappt mit dem Deutschclub. Ich war kurz vor der Corona-Lockdown war ich in Wolfsburg beim Europa-League-Spiel. Also den drücke ich die Daumen. Oder es ist halt eigentlich auch eigentlich mein zweiter Club. Definitiv.
Also nach dem KSC und St. Pauli.
Ja.
Boris, bei dir gibt es wahrscheinlich auch, so wie ich es vermute, einen Verein, der noch eine sehr große Rolle in deinem Leben spielt.
Ja, das stimmt. Also natürlich dem KSC 100%ig die Daumen drücken. Das ist, glaube ich, allen klar. Und Hertha natürlich schiele ich immer mal rüber. Aber bei mir gibt es einen Verein international, dem ich auch viel die Daumen drücke. Oder eben einen Verein, der auch manchmal bei mir die Laune beeinflusst. nämlich die Tottenham Hotspurs aus England, aus dem Norden Londons. Ich habe ja 3 Jahre in London gewohnt vorher und auch hier in Gibraltar jetzt schon mehrere Jahre. Ich glaube, ich bin schon fast 10 Jahre aus Deutschland raus. Da ist natürlich alles britisch, da wird die Premier League viel geguckt. Und ich habe halt kroatische Wurzeln und damals 2008, als Luka Modric und Vedran Čoluka und wie sie alle heißen, da mal gespielt haben, da hat man halt immer auf Sport 1 die Premier League mal geguckt oder wo es damals lief und auch auf FIFA immer mit denen gespielt. Und dann hat sich das so entwickelt, dann ziehst du irgendwann mal nach Gibraltar, da ist alles Englisch, die Schulkameraden gucken Premier League und dann wird das immer mehr und dann bist du halt dann in London, studierst da, wohnst da 3 Jahre und dann bist du Mitglied. Hast zwar keine Dauerkarte, weil es sehr schwer ist, dort eine Dauerkarte zu bekommen, aber ich bin durch den Ticket-Zweitmarkt fast jedes Spiel gegangen. Auch damals Wembley und dann irgendwann mal das neue Stadion. Auch ein paar Auswärtsspiele noch gemacht, Champions League sogar auch. Und das ist so ein Verein, dem ich halt auch noch sehr die Daumen drücke neben dem KSC. Aber klar ist, dass der KSC die Oberhand behält. Ich glaube, das braucht man nicht diskutieren. Und so ist es, so ist es. Niklas, wie sieht es bei dir aus? KSC und oder?
Ja,
oder
nix? KSC und Hertha natürlich. Also ich hatte es auch schon mal erwähnt, wir waren ja schon mal bei den Podcast-Kollegen von Hertha Base zu Gast, haben da unsere Fanfreundschaft auf Podcast-Ebene zelebriert. Wer das verpasst haben sollte, einfach mal nachgucken. Hertha Base, die sind überall, wo es Podcasts gibt. Da gibt es eine Folge, die heißt Wildpark Bodler. Da waren wir zu Gast vor ein paar Wochen. Sehr coole Jungs. Da habe ich schon erzählt, dass ich auch so ein bisschen die Marcelinho-Zeit mitgemacht habe und da schon Hertha cool fand. Und Gabor Kiraj mit Schlabberhose war auch einfach sehr ikonisch. Deswegen KSC und Hertha. Und ich gehe auch Richtung Premier League. Mich hat ein Film sehr beeinflusst. Goal the Dream Begins, wer ihn kennt. Seitdem schaue ich immer so ein bisschen auf die Magpies. Mir hat es da irgendwie Newcastle angetan mit dem Stadion. St. James Park, sehr iconic und ich war leider noch nie selbst dort, würde ich aber gerne mal machen und einfach ein geiler Club mit einer riesen Historie, habe mir da auch schon diverse Dokus mal angeschaut über Alan Shearer, große Identifikationsfigur, hat gesagt, er hätte bei Manchester United spielen können, hat es abgelehnt, weil er gesagt hat, er spielt lieber vor seiner Family, also auch menschlich wahre Größe und ja, irgendwie hat mich das so ein bisschen infiziert, den Film finde ich auch herausragend gemacht, den habe ich auch schon x-mal geguckt, wer den nicht gesehen hat, Golden Dream Begins, glaube von 2005, wirklich geiler Film, danach ist man so ein bisschen Fußball infiziert auf jeden Fall, wenn da die DNA noch nicht übergesprungen ist. Das hat mich so ein bisschen dazu gebracht, so Newcastle ein bisschen zu verfolgen und ich war auch mal mit Kumpels bei Fulham im Stadion und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich Fulham irgendwie, genau, Craven Cottage, direkt am Fluss, ich bin jetzt nicht kein Fulham-Fan, aber so, das fand ich schon auch irgendwie cool, die Atmosphäre da, so ganz, ganz eng auf so einer alten Holztribüne, wenn die Leute aufstehen, denkst du, die fliegt gleich in sämtliche Einzelteile zusammen, hat auch noch so ganz schmale Eingänge, weil das Stadion einfach uralt ist, ich glaube, eines der ältesten in England oder in der Premier League.
Wobei die Tribüne am Fluss, die gibt's nicht mehr, die wurde
abgerissen und da ist eine neue. Genau, das ist ziemlich witzig, das Stadion, weil normal ist man es ja gewohnt, dass Haupt- und Gegentribüne sehr groß sind, aber bei denen sind die großen Tribünen hinterm Tor, hinterm weil Tor. Die halt parallel zum Fluss verlaufen und da ist halt Richtung Fluss einfach kein Platz mehr. Also war eine geile Stadionerfahrung, hat mich auch so ein bisschen geprägt. Ich habe mir dann damals auch ein Trikot im Sale gekauft für 30 Pfund, gab es irgendwie alte Trikots von Vorsaison oder so. Fand ich irgendwie cool, habe ich damit verbunden, ziehe ich jetzt manchmal an, wenn ich ins Fitnessstudio gehe, aber ja, das sind so die Vereine, die ich noch so ein bisschen die Daumen drücke. Ich finde auch Juve cool, da hat man auch damals die Ära mit Pavel Nedved etc. und Edgar Davids, wo die viel Champions League gespielt haben, eine geile Mannschaft hatten, ja, so ein bisschen gucke ich da auch noch mit drauf, aber...
Zu Fulham gibt es wirklich auch gerade aktuell was ganz Herzzerreißendes auf Twitter, ist so ein bisschen viral gegangen. Ein Junge mit Behinderung, mit schwerer Behinderung hat quasi Fußball gespielt als Torwart ein bisschen und er hat totalen Hate bekommen auf Social Media, wurde total angegangen, wie quasi ein Typ mit Behinderung oder ein Junge mit Behinderung nur Fußball spielen kann, wurde total beleidigt und Fulham hat ein Tor geschossen und ist dann in die Kurve gerannt als Mannschaft und hat ihn quasi umarmt und hat mit ihm gefeiert. Das ist sehr schön.
Und ein Trikot gab es auch noch am Ende, habe ich gesehen für ihn. Sehr, sehr schöne Geschichte.
Schöne Geschichte von Fulham, die gerade aktuell ist.
Ja. Cool, dann haben wir das auch. Und eine Frage noch von Max Klenert. Niklas, an dich. Ne? Vielleicht kannst du uns das beantworten.
An mich?
Ja. Wann kommt der nackte Mann zurück? wann ziehst du dich aus und stellst dich vor die Südtribüne?
Also ich glaube, er meint natürlich die ikonische Statue, Figur, der ja. nackte Mann. Die Frage kann ich nicht beantworten, aber vielleicht machen wir das dann irgendwann mal beim nächsten Heimspiel, wenn wir zu viel Bier getrunken haben. dann können wir den nackte Mann machen. Aber nur wenn, der KSC 4-0 gewonnen hat, vorher gibt's sehe ich da keinen Anlass. Aber da können wir dann nochmal drüber sprechen. Muss man die Frage ernsthaft zu beantworten. Ich kann sie nicht beantworten. Ich glaube, das kann vielleicht keiner so genau, weil man einfach nicht weiß, wie lange da einfach noch Baustelle ist und Gedöns. Aber nach meinen Infos soll er irgendwann wieder aufgestellt werden. Ob an gleicher Stelle, weiß ich jetzt nicht. Aber der Frage können wir natürlich auch nochmal nachgehen und das dann nachreichen, wenn das soweit ist. Und die News auf jeden Fall im Auge behalten. Männer, es hat mir großen Spaß gemacht. Wollen wir mal gleich mal abrunden, die ganze Geschichte mit dem Ausblick zu Regensburg. Wir gastieren bei Jahn Regensburg am kommenden Spieltag. Ja, die sind sehr gut in die Saison gestartet, haben wir gerade schon drüber gesprochen. Sind immer noch Tabellenführer in der zweiten Liga. Und was glaubt ihr? Was erwartet uns da am 9. Spieltag für ein Spiel, wenn wir dann am Samstag, dem 2. Oktober, bei Jahn Regensburg gastieren?
Ja, auf Schalke haben wir es gepackt. Da war Respekt natürlich groß, auch in dieser Arena natürlich. Regensburg, kleineres Stadion, anderer Name. Ich erinnere mich noch an das erste Spiel mit halbem Stadion, ich glaube während der Corona-Zeit. Da war es sehr ungemütlich dort, da haben die echt Radau gemacht, die Fans. Wir kamen echt nicht ins Spiel, wir wurden quasi überrannt und sahen da, glaube ich, am schlimmsten aus in der gesamten Saison letztes Jahr. Klar, jetzt Regensburg, hast du schon angesprochen, man verbindet diesen Namen nicht mit Tabellenführung. Für mich auch jedes Mal. Ich gucke am Wochenende die Ergebnisse auf Kicker und denke mir, Alter, was machen die da oben? Wie zum Teufel. Auch gegen Aue, ne? Die haben irgendwie kurz vor Schluss Ausgleich kassiert und dann nochmal oben drauf den Siegtreffer oder so. Also unfassbar, die Mannschaft. Auf jeden Fall ein Team, was wir nicht so auf die leichte Schulter nehmen sollen, wie jedes andere Team. Aber da müssen wir nochmal extra aufpassen, weil wenn ich an Regensburg denke, da verfällt man schon ja, passiv in diese Rolle, wo man sagt, ja, Regensburg, mein Gott, sichere 3 Punkte, wie Sandhausen oder Ingolstadt, nehmen wir mal mit. Aber dieses Mal, Leute, da werden wir viel kämpfen müssen, viel laufen müssen. Das wird echt kein leichtes Spiel. Und Regensburg hat einen Lauf. Die haben auch gegen St. Pauli verloren. 2-0, von dem her. Mal gucken. Jan, du bist ja auch nicht sicher, ne?
Ja. Also in Sandhausen haben wir ja auch, hat ja super geklappt mit der 3 Punkte ja. für uns. Nee, ich wollte mit dem Lauf gehen. Das, ich bin mir gar nicht so sicher, ob die so einen Lauf haben in dem Sinn. Also es wird tatsächlich, könnte so ein Scheidespiel werden für so ein Scheidewegspiel für Wolfsburg und auch für uns natürlich. Für Wolfsburg, für Regensburg, um Gottes Willen. Da denke ich schon an die erste Liga. Nee, aber sie haben bei St. Pauli 2-0 verloren, dann haben sie 2-2 gegen Nürnberg gespielt, 1-1 gegen Regensburg und gegen Düsseldorf, um Gottes Willen. Und jetzt halt Heimsieg gegen Aue. Es ist schwer zu sagen, ob da jetzt so ein bisschen die Anfangseuphorie weg ist oder nicht. Das wird halt auch das Spiel zeigen und ich hoffe, dass wir da Zählbares mitnehmen können, vor allem um den Schwung dann gegen Aue im Heimspiel. Und da würde ich tatsächlich sagen, Aue ist ein Muss. Perspektivisch, aber jetzt wartet erstmal Regensburg und es ist ja wirklich lustig, dass die auch bei der Saisonvorschau überhaupt niemand von uns auf dem Schirm gehabt haben. Aber mit dem Beschufkow, heißt er, glaube ich, haben die auch einen super guter Spieler. Der war ja auch kurz vorm Absprung teilweise. Ich glaube, der hat Angebote gehabt noch. Also was man sagen kann, dass der Trainer es dort geschafft hat, aus den eingeschworenen Haufen zu machen und eingeschworene Haufen sind auch immer gefährlich.
Ja, treffen auch auf einen alten Weggefährten, nämlich Benedikt Gimba.
Der sich da super entwickelt hat.
Ja, ist Kapitän bei Regensburg, ja. Gibt den Takt vor. Auch da, wie gesagt, ein Spieler, der schwer zu knacken ist, Defensivspieler. Niklas, deine Prognose, denkst du auch so in die Richtung, ja, das wird ein schwerer Kick? Oder denkst du schon, ja, okay, wenn wir Schalke schlagen, dann können wir die auch schlagen?
Ja, solche Floskeln funktionieren halt nicht, schon gar nicht in der zweiten Liga. Also ich glaube, das wird ein harter Kick, aber lass uns mal jetzt langsam zu Ergebnistipps kommen. Ich lege mich fest und ich sage 3-1 KSC.
Mutig. Boom. Ui. Torschützen?
Hoffi ohne Ladehemmung, macht 2 Buden und einmal Robin mit dem Kopf.
Schmeckt. Jan?
Ich sag 2-1 KSC. Führung auch durch Hoffmann und dann Breithaupt.
Boah, das wäre geil.
Mal Zeit für Premiere. Auf geht's.
Ui, Breithaupt. Ich glaube, es wird schwierig. Ich bin ein bisschen defensiver. Ich tippe auf ein 1:1. Ich glaube nicht, dass wir da den Dreier holen. Regensburg ist einfach sehr stark. Und man hat gesehen, wo bei uns ein bisschen die Mankos sind. Aber einen Punkt nehmen wir mit. Wir wissen, in der zweiten Liga ist es eigentlich Gold wert, in die Punkte zu kommen. Ich, Niklas, ich habe es schon oft gesagt, auch privat auf WhatsApp. Ich bin einer, der Unentschieden hasst wie sonst nichts. Ja? Ich würde es lieber
5-0 verlieren.
Also komplett. Ich würde lieber verlieren oder wir sagen Golden Goal oder so, aber ich hasse Unentschieden. Ich hasse es wie die Pest, ohne Scheiß. Aber nee, 1:1. Torschütze wird sein Marvin Wanicek wieder. Hoffentlich mit so einem Strahl, weil so Tore habe ich am liebsten natürlich. Das ist mein Tipp zum Spiel am Samstag.
Ja, geil, Männer. Dann sage ich vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt für die Folge hier. Geil, Jörn, dich immer dabei zu haben. Bist eine absolute Bereicherung und immer cool mit dir über den KSC zu schnacken. Hast ja das ähnliche Schicksal wie Boris und ich, Exil-Fan. Aber schon mal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, und ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, dürft euch auf jeden Fall freuen auf weitere tolle Folgen. Boris und ich haben schon ein paar Schmankerl in Planung. Da wird bald wieder ein bisschen mehr kommen. Ich habe dann auch wieder ein bisschen mehr Zeit nach der Bundestagswahl. Das war jetzt eine stressige Phase für mich. Aber jetzt ist wieder voller Fokus auf KSC und auf Podcast. Haben schon zwei sehr gute Gäste an der Angel. Da will ich jetzt auch nicht zu viel verraten. Aber dazu dann bald mehr, wenn es soweit ist. Freut euch drauf, wir freuen uns riesig drauf und danke ihr zwei, dass ihr wieder dabei wart. Ciao, macht's gut.
Vielen Dank auch von mir und wir hören uns ganz bald und nicht vergessen, liebe Grüße an die Reisegruppe Riesling. Damit, Jörn.
Jörn, Schlusswort gehört dir.
Richtig. Ich möchte mich bedanken, hat wieder riesen Spaß gemacht und Reisegruppe Riesling will ich nicht unerwähnt lassen, aber auch meine Leute im Stadion vor Ort, die viel zu kurz kommen, die sich beschwert haben, also meine alte Home KSC-Group, WhatsApp-Group will ich auch grüßen. Katja, Manu, Co., alle. Wir werden uns bald wiedersehen. Das
genau, ist mein größter Wunsch. Im Idealfall wir dreimal im Stadion. Das ist natürlich auch was. Wenn wir das noch hinkriegen, wäre cool. Dann wahrscheinlich
zur Not St. Pauli auswärts. Auf oder geht's. So.
Auch immer schöne Erinnerung. Cool, Jungs. Ich sag vielen Dank und ciao, macht's gut. Bleibt gesund.
Ciao, ade.
Ciao.